Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily. Morgen Update.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ich hoffe, ihr hattet einen richtig schönen Fußballabend und wir machen weiter. Heute ist Donnerstag, der 24. Juni und hier sind unsere Themen. Der Mix-Müsli-Anbieter MyMüsli wandelt sich zur AG. Energie-Startups aus Deutschland fordern die Energiewendeprämie. Die MGM-Übernahme durch Amazon ist noch nicht genehmigt. Die Deutsche Bahn kündigt ein lückenloses Mobilfunknetz entlang aller Bahnstrecken an. Und der Finanzmathematiker Nassim Taleb sieht im Bitcoin überhaupt keinen Wert. Heute bei uns zu Gast ist Tina Dreimann von Better Ventures und wir haben 3 richtig coole Themen besprochen. Unter anderem ging es um Masterplan, aber auch noch 2 andere richtig coole Sachen. Tina hat ja einfach immer ein sehr, sehr gutes Händchen, finde ich, beim Picken der Themen und so auch heute. Von daher lasst euch überraschen. In unserer Nachmittagsfolge haben wir dann noch 2 tolle Gäste und zwar ist Maximilian Meyer bei uns von Activent Capital. Wir sprechen über eine News, die nachher rauskommt, deswegen kann ich noch nicht allzu viel verraten. Und bei uns ist Vlad Later, er ist der Co-Founder und CEO von Avi Medical. Da gab es neulich eine Finanzierungsrunde, über die wir gesprochen haben. Von daher auch das nachher ein sehr, sehr spannendes Gespräch oder 2 spannende Gespräche. Ich kann euch empfehlen, nachher nochmal reinzuhören. Das Ganze ungefähr um 14 Uhr. Jetzt geht's weiter mit den Nachrichten mit Frank Philipp. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
Startup Insider Daily. Nachrichten.
Als wir MyMüsli 2007 gegründet haben, ging es vor allem darum, das beste Müsli der Welt zu machen. Individuell für jeden. Wenn ich heute überlege, was ein gutes Müsli eigentlich ausmacht, dann ist es noch viel mehr als nur der Geschmack. Es geht eben auch darum, was hat es für einen Nährwert und wie nachhaltig ist es eigentlich? Vom Anbau bis hin zur Verpackung. Und daran arbeiten wir mit einem großen Team jeden Tag. Und es macht auch 13 Jahre nach Gründung immer noch richtig viel Spaß.
MyMüsli wandelt sich zur AG. Die Gerüchte zu den Börsenplänen des Mix-Müsli-Anbieters MyMüsli aus Passau kursieren schon seit längerer Zeit. Der Nachrichtendienst Reuters will von Insidern erfahren haben, dass MyMüsli spätestens im September an die Börse wolle. Nun wurde ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Börse erreicht. Das Passauer Unternehmen hat sich Anfang Juni von einer GmbH in eine AG umgewandelt. MyMüsli hält sich weiterhin bedeckt und wolle Gerüchte und Spekulationen nicht kommentieren, ließ aber verlauten: Die Umwandlung unserer Geschäftsform in eine AG ist der nächste logische Schritt in der Wachstumsgeschichte von MyMüsli, der uns den Zugang zu neuen Investoren erleichtern wird. Reuters will recherchiert haben, dass MyMüsli beim IPO mit 250 Millionen Euro bewertet werden soll, wobei rund 100 Millionen Euro ins Unternehmen fließen sollen. Startups wollen Energiewendeprämie durchsetzen. 5 zum Teil miteinander konkurrierende Startups haben sich zusammengeschlossen, um sich gemeinsam für eine Energiewendeprämie einzusetzen. Laut der Nachrichtenseite Gründerszene besteht die Allianz aus dem Ökostromanbieter Tibber, dem Smart-Home-Unternehmen Tado und Tink, dem Berliner Heizungsanlagenbauer Termondo und dem Solar-Startup Enpal. Ihr gemeinsames Ziel sei es, für mehr Technologieoffenheit beim Energiesparen zu lobbyieren. Dazu soll im ersten Schritt besagte Energiewendeprämie für Verbraucher durchgesetzt werden. Gefordert werden 500 Euro pro Haushalt. Forscher streiten über Klimabilanz von E-Autos. Unter deutschen Wissenschaftlern ist eine Debatte über die CO2-Bilanz von Elektroautos entbrannt. In einem offenen Brief an die EU-Kommission äußerten insgesamt 170 Wissenschaftler ihre Bedenken. Ihr Anliegen: Die Politik habe sich beim Beitrag des Elektroautos fürs Klima grundlegend verrechnet. Der Strommix sei schlicht falsch berechnet worden, so die Wissenschaftler. Die CO2-Emissionen durch elektrische Verbraucher würden durch einen vereinfachten Mittelwertansatz viel zu niedrig berechnet. Andere Wissenschaftler wie Professor Christian Rethans von der TU Dortmund reagierten auf das Schreiben mit drastischen Worten. Der Brief ist hochgradig peinlich. Es ist ein wissenschaftlich verbrämtes Lobbyistenschreiben, welches krampfhaft versucht, die Kolbenmaschine zu retten, so Rethans. Auch Patrick Jochem vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sagte, der Artikel greife zwar einen validen Punkt auf, aber zu kurz. EU will 2,6 Milliarden Euro für Zukunftstechnologien bereitstellen. Die EU-Kommission und die AI Data Robotics Association ADRA haben bekannt gegeben, dass bis zum Jahr 2030 insgesamt 2,6 Milliarden Euro in die Bereiche Artificial Intelligence, Daten und Robotics investiert werden sollen. Die Hälfte der Summe, nämlich 1,3 Milliarden Euro, stammen aus dem Forschungsprogramm Horizon Europe. Die andere Hälfte soll durch private Investitionen gestemmt werden. Das Ziel des Programms sei es, die europäische Wettbewerbsfähigkeit, das gesellschaftliche Wohlergehen und die Umweltaspekte zu stärken, so die Initiatoren. ADRA selbst besteht erst seit Mai dieses Jahres und ist ein Zusammenschluss aus 5 europäischen Verbänden.
Ever since 2019, SpaceX has been launching batches of about 60 Starlink satellites at a time.
You can see the Starlink satellites gently floating away.
Enough are now in orbit to start its plan to connect nearly every inch of the world.
Starlink ab September global verfügbar. Der zu SpaceX gehörende Satelliten-Internetanbieter Starlink kündigt an, ab Herbst dieses Jahres seinen weltweiten Betrieb aufnehmen zu wollen. Bis dahin sollten die regulatorischen Genehmigungen für das Satelliten-Internet aus den einzelnen Ländern vorliegen, so Starlink-Chefin Gwynne Shotwell gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Zum heutigen Tag hat Starlink rund 1800 Satelliten ins All befördert und ist im Rahmen seines Beta-Tests in 11 Ländern verfügbar. Mittelfristig plant Starlink die Aufstockung auf insgesamt 12.000 Satelliten. Dafür investiert das Unternehmen rund 10 Milliarden Dollar. Lückenloses Mobilfunknetz entlang aller Bahnstrecken. Ganz anders als Starlink dürfte sich derzeit die Deutsche Bahn fühlen. Während Tech-Pionier Elon Musk in wenigen Jahren ein weltumspannendes Satellitennetzwerk samt Internetversorgung in den entlegensten Winkeln der Welt etabliert hat, tüftelt die Bahn weiterhin an einem unterbrechungsfreien Internet in ihren Zügen. Jetzt kündigte der Mobilitätskonzern jedoch an, dass das gesamte Streckennetz der Deutschen Bahn bis Ende 2026 lückenlos mit dem Mobilfunknetz der Deutschen Telekom versorgt werden soll. Die 7.800 Kilometer langen Hauptverkehrsstrecken, auf denen ICE-Züge fahren, sollen bereits bis Ende 2024 durchgängig mit einer Datenrate von mehr als 200 Megabit pro Sekunde versorgt werden.
I have seen you take to Twitter and call this everything from a failed currency to an open Ponzi scheme.
Has characteristics of an open Ponzi. In other words, everybody knows it's a Ponzi. Basically, there's no connection between inflation and Bitcoin. None. Okay. I mean, you can have hyperinflation and Bitcoin going to zero. There's no link between them. It's a beautifully set up cryptographic system. It's well made, but there's no absolutely no reason it should be linked to anything economic. If you want to hedge against inflation, buy a piece of land, grow, olives on it. You'll have olive oil. If the price collapses, you'll have something. But Bitcoin, there's no connection.
Finanzmathematiker bescheinigt Bitcoin fehlenden Wert. Der Finanzmathematiker und Erfolgsautor Nassim Taleb beschäftigt sich in seinem Bestseller Der schwarze Schwan mit der Macht unwahrscheinlicher Ereignisse. In einem neuen Text, der den bezeichnenden Titel Bitcoins, Currencies and Bubbles trägt, setzt er sich kritisch mit der Kryptowährung Bitcoin auseinander. Der Wert des Bitcoin sei genau null, so Taleb. Trotz des Hypes habe Bitcoin sein Versprechen, eine Währung ohne Regierung zu sein, nicht erfüllen können. Bitcoin sei noch nicht einmal eine Währung, da der Kurs viel zu volatil sei. Und auch als Wertanlage sei die Kryptowährung nicht zu gebrauchen. Während Gold und andere Edelmetalle weitgehend wartungsfrei seien, erfordere Bitcoin ein anhaltendes Interesse. Aus seiner Sicht sei Bitcoin eher eine Betrugsmasche und auch die dahinterliegende Blockchain-Technologie weitestgehend nutzlos. Microsoft erstmals 2 Billionen Dollar wert. Erstmals in seiner Geschichte hat der Software-Gigant Microsoft an der Börse die 2 Billionen US-Dollar-Marke erreicht. Damit ist Microsoft nach dem Computerkonzern Apple die zweite US-Aktiengesellschaft, die die Marktkapitalisierung von 2 Billionen Dollar knacken konnte. Seit Jahresbeginn konnte die Aktie von Microsoft um 19% zulegen. In der Rangliste der wertvollsten börsennotierten US-Konzerne liegt Apple mit einer Marktkapitalisierung von 2,23 Billionen Dollar weiterhin auf Platz 1. GameStop sichert sich mehr als 1 Milliarde Dollar. Der US-Videospielehändler GameStop hat die außergewöhnliche Kursrallye der letzten Monate zu seinen Gunsten genutzt und in den vergangenen Wochen 5 Millionen Anteilsscheine für insgesamt knapp 1,13 Milliarden Dollar veräußert. Das Kapital solle für Wachstumsinitiativen und zur Stärkung der Bilanz verwendet werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. GameStop war Kernbestandteil der sogenannten Wall Street Bets, bei der organisierte Kleinanleger gegen große Hedgefonds gewettet hatten. Im Zuge dessen war die GameStop-Aktie von knapp 20 Dollar im Januar binnen weniger Wochen auf knapp 350 Dollar angestiegen. Wie gestern berichtet, musste der Londoner Hedgefonds White Square Capital nach seiner verlorenen GameStop-Wette aufgeben und hat seinen Geschäftsbetrieb eingestellt.
James Bond bekommt einen neuen Boss. Sein Name Bezos, Jeff Bezos.
MGM-Übernahme durch Amazon wird geprüft. Ende Mai wurde der Kauf der MGM-Studios durch Amazon bestätigt. Der Kaufpreis lag bei umgerechnet knapp 6,9 Milliarden Euro. Unter Berufung auf das Wall Street Journal berichten diverse Quellen, dass die Federal Trade Commission, FTC, die Übernahme des Hollywood-Studios jedoch einer erneuten Prüfung unterziehen. Ob der Deal dadurch in Gefahr ist oder nur mit Auflagen versehen wird, ist derzeit noch unklar. Weder Amazon noch die FTC wollten sich zu den Untersuchungen äußern. Jetzt geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
Hermes verkündet, dass man mehr als 2,5 Millionen Sendungen pro Jahr in Berlin emissionsfrei per E-Transporter oder Lastenrad zugestellt habe und spricht von einer Blaupause für nachhaltige City-Logistik. Der Online-Supermarkt Picnic kündigt die Planung seines vierten Fulfillment-Centers in Deutschland an. Das 16.980 Quadratmeter große Fulfillment-Center soll in Mülheim an der Ruhr entstehen. E-Scooter-Verleiher kündigen große Aufräumaktionen an und wollen sich nun doch um die Bergung der Hunderte im Rhein bei Köln versenkten Scooter kümmern. Diese sollen ab dem 28. Juni 2021 mit Hilfe von Unterwasserdrohnen und Tauchrobotern geborgen werden. Apropos E-Scooter. Der Rolleranbieter Bird erweitert sein Angebot und stellt sein eigenes E-Bike vor. Dieses erlaube Spitzengeschwindigkeiten von 25 km/h und erlaube es, Hügel mit bis zu 20% Steigerung hinaufzugleiten. Die Zahl der Menschen, die versehentlich ihre AirPods verschlucken, nimmt zu. Dies geschieht laut The Guardian am häufigsten, wenn man vor dem Schlafengehen Filme anschaut. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 24. Juni 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Also, ich freue mich sehr. Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures und wir haben super schöne Themen. Aber ich muss erst mal sagen, Tina, ich bin total neidisch. Du gehst ins Stadion gleich.
Ich gehe ins Stadion zusammen mit meinen drei Jungs, passend zum Nachnamen Dreimann. Und wir haben Glück. Mein Mann hat die Tickets schon vor 3 Jahren organisiert. Und zum Glück, trotz Corona, haben wir sie irgendwie behalten dürfen.
Ach je, und ich drücke uns allen die Daumen, dass das ein tolles Spiel wird. Es kann ja gar nicht viel schief gehen, aber ich hoffe nicht, dass die Hörer morgen denken, mein Gott, was haben die jetzt da im Vorfeld für einen Quatsch orakelt und es ging in die Hose. Aber nein, es wird
genau,
ein tolles Spiel.
Genau, sag nichts Falsches.
Genau.
Aber wir hoffen alle.
Genau, wir hoffen alle.
Daumen sind gedrückt.
Und deswegen sind wir ein bisschen früh dran und auch ein bisschen in Eile und gehen jetzt ganz schnell durch 3 super coole Themen, die du mitgebracht hast. Ne?
Genau, ich habe 3 unterschiedlich große Deals mitgebracht, von 300.000 bis 13 Millionen und freue mich, sie mit dir zu diskutieren.
Machen wir vielleicht groß zu klein.
Gut, dann fangen wir mit den 13 Millionen ein. Masterplan hat 7 Millionen jetzt eingesammelt, hat damit die Serie A zugemacht, die sie schon im September mit 6 Millionen gestartet hat und hier schießen die bestehenden Investoren nach.
Masterplan muss man vielleicht, also der Name, der Stefan Peukert, der Gründer, war mal bei mir und ich habe ihn damals versucht zu entlocken, was die URL masterplan.com gekostet hat, ja, weil die Domain, die muss ja unglaublich teuer gewesen sein, aber er wollte sich nicht in die Karten gucken lassen und das ist auch ein cooles Wortbild eigentlich, weil er ist ja eigentlich Pokerspieler.
Er ist ein Pokerspieler, das wusste ich noch
nicht. Ja, der ist professioneller Pokerspieler, den muss man mal googeln, der hat unglaublich viel Geld verdient mit dem Pokern, ja.
Ja. Respekt.
Aber jetzt kommen wir zum Masterplan. Was machen die?
Genau, und Stefan Peukert hat in der Runde auch Anteile von seinem Co-Founder abgekauft. Dr. Daniel Schütt heißt der Gute, der sich jetzt mehr Zeit für die Familie nehmen möchte. Ich hoffe sehr, dass sie im Guten gegangen sind, weil sie haben auch eine gemeinsame Geschichte schon, haben davor auch das Karrierenetzwerk Employure jetzt Embrace hochgezogen zusammen. Und vor einigen Jahren an die Bertelsmann-Tochter Gruner und Jahr verkauft. Also sind erfahrene Gründer, die hier bestimmt was Großes schaffen können.
Vielleicht müssen wir erst einmal klären, was Masterplan genau macht.
Genau, Masterplan ist bekannt geworden durch vor allem hochwertig produzierte, sehr kinoreife Kurse zur Digitalisierung, die sie mit Frank Thelen und Rolf Schrempens zum Beispiel gemacht haben. Und sie sind jetzt aber tatsächlich gepivotet, also sprich umgeschwenkt zu einem No-Coding-Tool, einem Creator, um für Unternehmen Lernpfade zu erstellen. Also Thema hatten wir in unseren Portfoliofirmen auch, wie gibst du Wissen weiter? Und der erste Schritt ist dann immer so eine PowerPoint-Präsentation, die frontal irgendwo erfasst wird. Und das Spannende beim Masterplan ist, dass sie jetzt wirklich ins Interaktive gehen, dass man Quizstrecken machen kann, Lektionen bauen kann. Und ich würde es fast ein Wix für Firmentrainings nennen.
Und das ist total interessant, weil als der Stefan hier war, er hat ein total cooles Bild gezaubert. Nämlich er hat gesagt quasi, er möchte dafür sorgen, dass Menschen in größeren Unternehmen, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, abends darüber nachdenken, wenn sie vor der Entscheidung stehen, Netflix oder Masterplan, immer sagen Masterplan, weil das quasi ein Investment, also es ist wie Netflix gucken, aber ein Investment in sich selbst. Das fand ich ein schönes Bild.
Da bin ich sofort dabei.
Ja.
Ich frage mich auch, weißt du, ob die nah an Masterclass auch gestartet sind, auch wegen dem Namen?
Das weiß ich offen gestanden nicht. Die kenne ich auch zu wenig. Aber tatsächlich, der Stefan hat mir damals einen Account gegeben für Masterplan und das war extrem hochwertig produziert. Also das sind ganz, ganz tolle Videos. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe also diese Lektionen damals alle verschlungen und hab da auch unglaublich viel mitgenommen. Also das waren, wie du sagtest vorhin, sehr hochwertige Teilnehmer, auch Christoph Käse und so weiter. Aber sie sind jetzt tatsächlich, haben sich davon entfernt. Und ich habe damals schon gedacht, man kann das auf dem Niveau nicht skalieren.
Respekt, ja. Und jetzt wird es bewahrheitet. Und sie haben aber auch enormes Wachstum wohl hingelegt, jetzt durch diesen Fokus.
Ich habe mich gefragt, die haben 250 Kunden. Ne? Ist das eine ausreichende Größenordnung? Was würdest du sagen?
Es reicht doch nie aus. Also die wollen bestimmt noch größer werden. Sie haben VW, sie haben E.ON, Otto Group. Also gerade in dem Modell, das sie fahren werden mit pro User dann wahrscheinlich auch, werden sie super Umsatz generieren. Aber da ist noch mehr drin, auch gerade was Internationalisierung auch angeht.
Ich habe die Frage deswegen gestellt, weil ich gesehen habe, sie haben ein 30-köpfiges Sales-Team. Und da fand ich dann, muss ich sagen, 250 Unternehmenskunden so ein Lala von außen betrachtet als Ergebnis. Also ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, die Relation.
Also es ist ein hartes B2B-SaaS-Thema. Ne? Das ist was, haben wir selber gemerkt, das kannst du auch anders machen. Du brauchst nicht zwingend eine Software, um intern Trainings zu geben. Du kannst es auch zum Beispiel bei der Kartmacherei, haben wir einen, ich meine, Knowledge Hub, so schön auf Englisch gesagt, aufgebaut, erstmal mit der G Suite, weil die Firma damit gearbeitet hat. Es gibt auch Adobe E-Learning als Wettbewerber. Also das ist sicherlich ein heißes Pflaster und umkämpft, gleichzeitig aber natürlich auch mit Corona und mehr Mitarbeitern, die digital arbeiten, ein heißes Thema, das wächst.
Ja, LinkedIn ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Spieler in diesen Bereichen. Die machen ja auch im E-Learning. Die haben ja, wie hießen die damals, Lydia, glaube ich, oder so gekauft. Ne? Also von daher passiert da, glaube ich, extrem viel. LinkedIn hat halt den großen Vorteil, sie haben halt die ganzen Zugänge schon. Stefan sagte damals, sie wollen im Prinzip so Lizenzen im 10.000er-Bereich verkaufen. Das fand ich schon auch ein Wort. Es ist ein cooles Tool. Ich weiß nicht, ob es so Trial-Versionen gibt, dass man sich das mal angucken kann von innen, aber also auf jeden Fall jedem, der zuhört, ich kann es nur empfehlen. Und der Stefan ist echt ein cooler Typ, auch wenn er sich nicht in die Karten gucken lässt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
ja, und das Bedürfnis ist da. Wir lernen nie aus. Wir müssen immer weiter lernen, egal wie alt wir sind. Und genauso holen wir Potenziale aus Mitarbeitern, Kollegen raus, ne? Indem wir. Und es ist auch eine Bindungsthema.
Also und auch die Themen, die Sie jetzt bedienen, sind halt deutlich weiter gefasst als eben das Thema Digitalisierung, was es eben am Anfang war, wo man wirklich gemerkt hat, okay, man möchte eigentlich mal so seinen Mitarbeitern erklären, was ist denn eigentlich Big Data oder wie funktionieren eigentlich Netzwerkeffekte und solche Themen. Ja, mittlerweile geht es halt eher in so Themen wie Präsentationstechniken, Rhetorikkurse und solche Geschichten. Ja, und sie haben es geschafft, dann eben auch Fremdlizenzen einzukaufen. Zum Beispiel habe ich gesehen, Elon Musk hält eine Präsentation, die natürlich von irgendeiner anderen Plattform kommt, aber dann eben eingekauft wurde.
Das heißt, Sie einerseits generieren Sie weiterhin Content selber, aber Sie bieten dir auch das Tool an als Arbeitgeber, dass du deine eigenen Inhalte erstellen kannst.
Du, dann gehen wir jetzt schnell zum nächsten Thema, ne? Mit Blick auf die Uhr, du musst ja los. Wollen wir Layerize machen?
Absolut. Das, sagen wir mal, nächst kleinere Thema. Die haben jetzt 3 Millionen eingesammelt und auch wieder von bestehenden Investoren. Wir haben ja einerseits Headline, also former, früherer E-Ventures. Wir haben Ulrich Bolassen, Hardcore Capital. Und das Team ist aus Dänemark, aus Kopenhagen. Warum habe ich das heute mitgebracht? Ich finde es ein tolles Beispiel, wie Technik uns wieder zu Fortschritt führen kann. Und die wichtige Frage an dich ist, wann hast du die letzte Bedienungsanleitung genutzt?
Genau, ich fand das total cool. Ich habe mir die Seite vorhin noch angeguckt und der Claim von denen ist, no one reads the product manual. Das fand ich so total nachvollziehbar. Aber ich tatsächlich, ich lese sehr viele, Produktbeschreibungen und zwar oder Handbücher von den Tools, die nicht intuitiv sind. Das ist mal so das Problem. Also eigentlich
dann
beginnt das.
Dann musst du sie lesen.
Ja, dann kommen schon Fragen auf. Aber ich finde den Weg, den die hier gehen, und deswegen zurück zu dir, das ist, finde ich, ein super smarten Ansatz.
Aber was interessant ist natürlich, was machen die beiden, Erwin und Emil, haben festgestellt, niemand nutzt die Bedienungsanleitung und wollen deswegen was Besseres bauen, beziehungsweise haben das schon getan. Sie bieten dir einen digitalen Assistenten für physische Produkte an, der quasi diese klassische gedruckte Bedienungsanleitung ersetzt. Also die ich jetzt hier im Schreibtisch in 10-facher Ausführung in der Schublade habe und noch nie rausgeholt habe. Noch dazu dann in 12 Sprachen da drin, ne? Und diese Bedienungsanleitung wird nicht nur ersetzt, sondern sogar verbessert, weil ein digitaler Assistent ist interaktiver, der ist visueller und spannend natürlich auch für den Kunden, also wie jemanden wie Miele. Du kriegst dadurch einen Draht zu deinem Kunden, also kannst verstehen, was sind denn die Bedürfnisse, was sind die Probleme und kannst dann, hoffentlich machen sie es, ne, auch das Produkt wieder verbessern.
Ja, und umgekehrt, der Kunde bekommt auch einen Draht zum Hersteller eigentlich, ne? Also das ist ja auch nochmal spannend, wenn du dann plötzlich weißt, okay, da gibt es einen Kundenberater, der irgendwie sofort erreichbar ist und vielleicht auch sogar sieht, wir kennen beide wahrscheinlich die App jetzt nicht von innen, aber der dann, also man kann sich da so ganz gut vorstellen, welche Mehrwerte auf beiden Seiten dadurch entstehen, ne?
Richtig, und sie werden schon eingesetzt für E-Bikes, für Kleidung, für Öfen, für Küchenutensilien, also sind da wohl schnell in den Markt gekommen. Und haben jetzt auch schon 2020 fast 1 Million US-Dollar Umsatz gemacht. Also Respekt, ne? Und wann wurden sie gegründet? 2019.
Ja, 2019, ja. Und man stelle sich vor, die kriegen irgendwann mal solche Mega-Deals wie IKEA oder sowas, ne? Also, ja, nee, also, ne, ist ja relativ naheliegend, dass dann irgendwann auch ein IKEA sagt, das ist der bessere Weg. Wir können eigentlich vielleicht sogar noch unsere Marke aufladen. Und nicht nur irgendwie so einen, weiß nicht, auf Altpapier gedruckten Papierzettel da reinpacken, sondern erklären den Kunden mit unserer schönen schwedischen Stimme auch noch, wie sie jetzt ihre Möbel aufbauen können. Ne?
Oh ja, und wer hat nicht schon mal doch eine falsche Schraube bei dem, wie heißt der Schrank?
Ich weiß es tatsächlich nicht, ja. Ich kenne das Billigregal vom Namen, aber genau, da hört es bei mir schon auf.
Da landet dann doch irgendwie eine Seite immer falsch rum drin, dass man alles wieder auseinanderbauen muss, zumindest in unserer Familie.
Genau, also von daher, ich glaube, bestechend, ich habe das gelesen vorhin, habe gedacht, wow, ist echt ein cooles Tool. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn das sich einmal etabliert, ist das hinterher auch, ja, also da ist ja Sky the Limit, ne?
Spannend ist, es gibt auch jemanden aus München, ich habe leider gerade den Namen vergessen, ein super Team, die haben das auch für B2B gemacht. Also, dass du quasi deine, Mitarbeiter denen hilfst, Maschinen zu warten über digitale Assistenten und dadurch eben auch Verschleiß und Probleme verminderst. Also es gehen mehrere Segmente weg von dieser klassischen Bedienungsanleitung.
Ja, also total nachvollziehbar, ne? Und ich meine, der Zwischenweg war so ein PDFs, aber das ist natürlich das Gleiche in Grün eigentlich, ne? Und von daher ist das hier, finde ich, ein sehr frischer Ansatz, der aber sofort, sehen wir ja an uns beiden, sofort besticht eigentlich, ne?
Genau, also schauen wir mal, wenn wir das nächste reparieren müssen, ob wir dann schon über Layerize gehen können.
Cool. Und dann machen wir noch ein kleines Unternehmen aus, die kommen aus Österreich, ne, oder? Nee, jetzt bin ich gar nicht. Doch, ich glaube, ne?
Köln, Österreich, ja, das ist bei Wien.
Ja.
Ja, Circle. Ja, die haben jetzt eine, ich sage mal, Pre-Seed-Runde von 320.000 Euro geraced, mit auch ausschließlich österreichischen Investoren. Wir haben hier die AWS Pre-Seed, also Austria Wirtschaftsservice. Das ist die Förderbank des Bundes Österreich. Und außerdem noch Technet Equity, auch ein VC, der interessanterweise auch in St. Pölten sitzt.
Und auch hier muss ich wieder sagen, also hast du heute wirklich drei tolle Themen mitgebracht, weil das ist auch eine, also ich weiß noch nicht, wie es funktioniert, aber das Versprechen, was sie abgeben, ist ein tolles.
Es ist ein Zungenbrecher. Also was bauen die? Die machen einen nochmal No-Code-Ansatz, diesmal aber mit künstlicher Intelligenz für Unternehmen. Und zwar bauen sie eine selbstlernende und autonome Absatzprognose-Software. Absatzprognose, das heißt, dass du als auch kleiner Unternehmer vorhersehen kannst, welche Waren du benötigst, wie viel Waren du absetzen wirst, was Marketingkampagnen für Auswirkungen haben und sogar welchen Personaleinsatz du dann benötigst. Und sie werben damit, dass sie dass ihre Software Retouren und Abfall um 25% jetzt schon reduziert. Und die haben ja erst angefangen, Februar 2020. Und die Vorhersagen sollen wohl um 95% genauer sein. Lagerbestände werden reduziert. Also ein ganz spannendes Thema, auch aus Impact-Perspektive.
Ich habe mal einen McDonald's besucht, ja, so ein Restaurant, mir die Küche erklären lassen, und das war total abgefahren, wie genau McDonald's damals vorhersagen konnte, um wie viel Uhr wie viele Burger verkauft werden. Das wussten die auf Monate hinaus, ja, im Vorfeld. Das war total abgefahren, weil die halt sehr, sehr genaue Kundenstatistiken haben. Ja, genau, ne? Und auch Vergleichswerte quasi über die Jahre hinweg. Und ich vermute mal, das ist ein bisschen ähnlich hier, ja. Dass man einfach hingeht, verschiedene Quellen anzapft und daraus dann, ich weiß nicht, beginnt vielleicht mit Google Trends oder sowas, ne, und dann vielleicht irgendwelchen, ich weiß nicht, kombinierten Analytics-Accounts oder sowas, ne, dass sie aber im Prinzip anfangen, tatsächlich sehr genaue Datenprognosen zu erheben.
Genau, und dass ich es vor allem auch als Kleinunternehmer selber nutzen kann, ohne dass ich mich mit irgendwelchen Algorithmen auskenne. Ne? Also das heißt, die integrieren die Daten, die vorhanden ist, und ermöglichen dann das maschinelle Lernen mit ihrem Ansatz. Ich finde es super, nicht nur aus Effizienzgedanken, was die Wirtschaftlichkeit angeht, sondern natürlich auch besonders, was mein Lieblingsthema Klima angeht. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Restaurants denken oder an Lebensmittelhändler, wir schmeißen pro Jahr in Deutschland 12 Millionen Lebensmittel weg. Und davon fällt nur ist eigentlich leider, über 50% auf private Haushalte, aber halt überall in der Lieferkette müssen wir da besser werden, weil diese Lebensmittel müssen natürlich produziert und auch transportiert werden. Und das ist laut Project Drawdown ein fantastischer Hebel, wenn wir es schaffen, Lebensmittelabfälle zu reduzieren, um auch CO2 einzusparen.
Wobei ich glaube ja hier, Lebensmittel ist nicht das Ende der Fahnenstange. Ne? Das könnte man wahrscheinlich, also wir wissen beide nicht.
Das ist nur
nicht,
ein Element davon, genau, ne? Bei denen. Genau. Ja. Das ist jetzt nur ein Beispiel, dass es einen positiven Nebeneffekt hat, den sie auch anstreben. Ne?
Genau. Nee, aber auch Retourenvermeidung ist ja auch ein Thema, was irgendwie natürlich die Umwelt belastet. Ne? Lagerbestandsreduzierung bedeutet, man muss nicht so viel im Vorhinein produzieren, sondern ne, also ganz viele positive Effekte. Von daher eigentlich wahrscheinlich auch ein Thema, was für euch interessant gewesen wäre. Ne?
Absolut, ja. Anekdote zu mir hier zu Hause. Wir hatten sogar bis Freitag, da wurden sie gefressen, 4 Hühner.
Ach.
Warum? Wir haben so viel Lebensmittel weggeschmissen, es bleibt halt doch immer was übrig, was man dann doch nicht isst. Und diese tollen Hühner haben die immer aufgegessen und uns Eier gegeben. Mhm. Also ein runder Kreislauf, das war so unsere Mini-Optimierung, damit wir auch was tun hier.
Und jetzt musst du trotzdem vielleicht nochmal zum Abschluss, wenn ihr nicht gerade Hühner schlachtet, musst du vielleicht mal erzählen, was besser.
Die wurden von dem Fuchs gegessen.
Ach so, okay. Nee, musst du vielleicht mal erzählen, was ihr sonst noch macht.
Genau, wir investieren in Problemlöser. Also wir unterstützen alle Gründer und Gründerinnen, die wirklich großen Probleme unserer Welt angeht. Das können gesellschaftliche, aber auch Umweltthemen sein. Und wir investieren da vor allem in der frühen Phase, sind normalerweise Teil der ersten Runde, der erste Investor. Und unterstützen dann auch aktiv einerseits mit Angels aus unserem Netzwerk, die dann mit reingehen, und wir auch selber natürlich. Wir haben alle gegründet, Cedric, Christoph und ich. und haben die Erfahrungen, die wir gerne auch weitergeben, um die zu beschleunigen, die unsere Welt besser machen.
Super. Und da wäre wahrscheinlich eben Circly so ein Thema gewesen, was ich eigentlich auch hätte bei euch melden dürfen, ne?
Hätte sich sofort melden dürfen, ja.
Wie erreicht man euch?
Am besten per Webpage oder auch gerne per LinkedIn Tina Dreimann einfach anhauen, melden. Und wir vermitteln auch manchmal weiter, wenn es jetzt nicht klappt und zu unserer Phase passt. Also eine Hand reicht der anderen. Wie sagt man da? Okay, eine Hand wäscht die andere.
Cool. Okay, Tina, du, das hat Spaß gemacht. Dann entlasse ich dich ins Stadion, ja, und drück uns allen, ja, drück uns den Daumen und wir hören uns in, ich weiß gar nicht, 2 oder 4 Wochen wieder, je nachdem, ne?
Genau, ich glaube, diesmal schon in 2 Wochen und ich freue mich drauf und dann hoffen wir mal, dass Deutschland es geschafft hat und wir weiterhin gucken können.
Super. Tina, ja. Ich danke dir, ne? Bis bald dann, ja?
Mach's gut, ciao.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
Das war schon für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Maximilian Meyer, wie gesagt, von Active and Capital ist bei uns und Vlad Later, der Co-Founder und CEO von AVI Medical. Werden 2 spannende Gespräche, kann ich jetzt schon versprechen. Eigentlich muss ich nicht dazu sagen, ich hoffe, ihr wisst mittlerweile, wir wählen unsere Gäste hier relativ gut aus, glaube ich. Wenn ihr Feedback für uns habt, gebt uns das gerne entweder über unser Formular auf der Webseite oder über Apple Podcast, da freuen wir uns immer über Bewertungen oder eben auch auf LinkedIn. Also wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback. In diesem Sinne sage ich vielen Dank dafür schon mal und ansonsten euch noch einen schönen Tag oder bis nachher, ab 14 Uhr geht's weiter. Bis dahin, ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.